Hier ist
Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachgeflüster-Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind Melanie und Nicolas von Chessimi, durften auch schon selbst Teil des Schachgeflüster-Podcasts sein, nämlich in Folge 17. Und ja, sind total begeistert von diesem Herzensprojekt.
Ja, wir haben unser eigenes Herzensprojekt, das ist Chessimi, eine Online-Schachakademie mit Schachkursen von Eröffnung, Mittelspiel bis Endspiel und auch Schachpsychologie. Das Besondere daran, wir bieten unsere Kurse zum Download an. Man kann sie also herunterladen und offline auch unterwegs schauen und wir geben PGN-Dateien mit auf den Weg. Also abtippen braucht man bei uns nicht.
Also schaut doch einfach mal bei chessimi.com vorbei. Und wenn ihr dort was für euch findet, dann könnt ihr auch mit dem Code Schachgeflüster10 direkt 10% sparen. Also wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Live-Ausgabe des Schachtalk am Sonntag der Chess Tigers. Ja, wieder mit eurem Moderator Michael Busse, noch ohne Jonathan Karlstedt. Ich hoffe, er stößt noch nachträglich hinzu, er ist mal wieder unterwegs. Wir werden sehen, ob er es noch im Laufe des Streams hier reinschafft. Ja, und ich freue mich, heute einen Gast zu haben, von dem ich schon ganz viel gelesen habe, den ich aber bisher noch nicht persönlich kannte. Und ja, man muss sagen, bei all den negativen Nachrichten, die man momentan hört, tut es richtig gut, eine Person gegenüber zu sitzen haben, die ganz viel Positivität und Lebensbejahung ausstrahlt. Und ich möchte ihn kurz vorstellen. Er hat die Lernsoftware Fritz und Fertig mitentwickelt und er arbeitet als Schulleiter an der Stadtteilschule Alter Teichweg in Hamburg. Und der Stern hat ihn zu den 50 deutschen Menschen erklärt, die uns Hoffnung machen. Also das sind ganz schön viele Vorschusslorbeeren. Hallo und herzlich willkommen, Björn Lenguinos. Hallo Björn.
Hallo, freue mich sehr, dabei zu sein mal.
Ja, das war eine ganz schön lange Einführung. Du hast auch auf LinkedIn dankenswerterweise die Ankündigung der Sendung aufgegriffen und hast da einen interessanten Satz dazu geschrieben, den ich einfach mal gerne vorlesen möchte. Du hast gesagt, fast alles, was ich heute als Schulleiter in der Schule lebe, habe ich einst in meiner Schachjugendgruppe erlernt. Schach und Jugendarbeit sind zwei ganz große Pfeiler meines Lebens. Also darum soll es natürlich heute gehen, vor allem um Schach. Aber vielleicht magst du mal von dieser Jugendgruppe erzählen, die dich so geprägt hat.
Ja, es ist die Schachgemeinschaft Heinrich Hertz Uni aus Barmbek, eine der ältesten Schulschachgruppen in Hamburg sowieso, 1956 von Christian Zickelbein gegründet, der ja auch so ein roter Faden für viele Hamburger bildet. Und da bin ich, als ich aufs Gymnasium Unos-Barmbek gekommen bin, 1982, wie es damals üblich war, von so älteren Schülern geworben worden, unter anderem von Rainer Voisin, der ja jetzt Geschäftsführer bei Chessbase ist. Und die haben uns geworben und ich habe da angefangen, Schach zu spielen. Und vorher, glaube ich, also das war wirklich wie so eine Urexplosion bei mir, was ich habe mich plötzlich getraut, auf Reisen zu fahren. Ich wusste plötzlich, was mein Hobby war. Ich hatte Lust, für Kinder was zu tun. Und ich habe meine ganze Kindheit und Jugend in dieser Schachgruppe verbracht, in dieser Schulschachgruppe. Wir hatten 150 Mitglieder in unserer Schule. Wir haben das alles selber organisiert. Ich bin mit 13 angefangen, Training zu geben. Und ich habe da so viel entdeckt für mein Leben, was ich bis heute eigentlich noch benutze. Und aus dieser Schachgruppe ist der Schachclub Schachelschwein entstanden, den wir 1990 gegründet haben. Und da war ich ja bis vor einem Jahr, also seit 20 Jahren Vorsitzender. Also von daher ist diese Jugendgruppenzeit auch tatsächlich noch immer gar nicht richtig zu Ende.
Und an der Schule, an der du Schulleiter bist, hast du ja auch das Thema Schach vorangetrieben, unter anderem mit dem Projekt Schach statt Mathe. Vielleicht magst du mal ein bisschen dazu erzählen, wie Schach Einzug gefunden hat in deine Schule. Vielleicht auch, was die Lehrerkollegen sagen, weil nicht jeder kann ja was mit Schach anfangen.
Also tatsächlich machen wir Schach statt Mathe gar nicht an meiner Schule, sondern ich habe vor, ich weiß nicht, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, an der Grundschule Genzlerstraße, die auch Deutsche Schachschule ist, das ist die Nachbargrundschule meiner vorherigen Schule, wo ich Schulleiter war. Die habe ich überzeugt dazu, Schach zu machen, weil wir damals keine Grundschule dabei hatten und ich finde es total wichtig, in der Grundschule zu beginnen. Und naja, und es gab ja diese Trierer Schulschachstudie und damit habe ich, glaube ich, ziemlich früh in dieser Szene eine ganze Schule gecatcht, habe vor allen Eltern gesprochen und habe gesagt, lass uns doch auf eine Stunde Mathematik verzichten und ich verspreche euch, dass das gut ausgehen wird. Und dann haben die Eltern auch ein bisschen gegen den Widerstand der Lehrkräfte damals das entschieden und die Genzlerstraße macht ja bis heute, jetzt heißt es nicht mehr Schach statt Mathe, sondern Schach als Fach, ja, Schach im Unterricht. Und es war so spannend, weil tatsächlich 2 Jahre, nachdem wir Schach statt Mathe dort eingeführt haben, gab es dann so einen hamburgweiten Test und 100% der Grundschüler haben es geschafft, die eine Matheaufgabe zu lösen. Es war eine Koordination, also eine Koordinatensystemaufgabe, die auch noch 8x8 Felder hatte, dieses Koordinatensystem. Es war wirklich so ein Geschenk. Und alle Schüler kannten das natürlich vom Schachbrett und konnten die Felder super benennen, die natürlich dann nicht Felder waren, sondern es war eine Matheaufgabe. Naja, und dann waren halt alle überzeugt, weil die Schule plötzlich ganz weit vorne war in allen Mathe-Rankings und ja, das überzeugt mich sehr. Also, und die Ergebnisse, und das sage ich immer, wir haben das gar nicht groß evaluiert. Ich bin immer so sicher, dass aus meiner eigenen Erfahrung, dass das gut sein muss. Und ich sage immer, ja, wenn ihr das nicht machen wollt, dann evaluiert es doch und beweist mir, dass es schlecht ist. Ich weiß ja, dass es gut ist. Und ich finde, man sieht das an den Kindern, dass das einfach gut tut. Und ich finde auch, selbst wenn man in Mathe gar nicht besser wird als die Vergleichsschulen, sondern einfach nur genauso gut ist und dafür eine Stunde Mathe weniger und eine Stunde Schach dazu hat, ist doch auch super. Denn die allermeisten Kinder haben einfach wahnsinnig viel Spaß beim Schachspiel.
Ja, aber so die wissenschaftliche Lage, also du hast die Trierer Schulschachstudie zitiert und dann auch gesagt, das ist einfach deine Erfahrung, deine Überzeugung, aber die wissenschaftliche Lage ist ja schon relativ dünn, also da gibt's dann Schach im Kindergarten, gibt's das von Schach für Kids, von Ralf Schreiber, da gibt's auch wissenschaftliche Untersuchungen, aber warum gibt's da nicht mehr in der Richtung Schulschach, was man zitieren kann?
Ich glaube, es gibt doch einige Studien, die man zitieren kann, einiges da ins Felde führen, aber ehrlicherweise, ich bin ja so ein Herzenspädagoge, ne? Ich glaube, also ich habe das ja irgendwie gelernt, Pädagogik, und ich habe, wenn ich Kinder angucke und was mache, ein Gespür dafür, ob das gut ist. So, und das habe ich beim Schach immer, das habe ich bei allen Spielen und bei allen Sachen, die aus Kindern Teamfähigkeit schaffen, die Fairness schaffen, die irgendwie anregen zum Denken, zum Entdecken. Und von daher müssen wir auch gar nicht immer beweisen, dass es cool ist, Schach zu spielen oder dass es klug macht oder so. Ich finde, wir sollten es einfach tun. Wir sollten das einfach machen und daran glauben. Und ich finde, alle Schulen, die das ja machen, ja, das bricht ja keiner wieder ab, sondern die meisten sind ja total überzeugt davon und sehen, dass das bei den Kindern gut ankommt. Und wenn einfach nur es richtig viel Spaß macht, ist das für Schule ja auch schon eine ganz coole Sache.
Ja. Und hast du wirklich den Eindruck, es macht auch allen Kindern Spaß? Weil es heißt ja auch immer, Schach ist halt nicht für jeden was, ne?
Also das ist richtig. Es gibt auch immer Kinder, die nicht so viel Spaß dran haben. Aber die Frage ist ja, wie mache ich das? Und ich glaube, dass Leistungsschach natürlich nicht für alle Kinder was ist, aber...
Aber Mathe auch nicht.
Und Mathe eben auch nicht. So wie nichts, was für alle Kinder ist. Ich mag es ja total gerne, also es kommt ja immer darauf an, auch wie ich das vermittle und ob ich nur spiele oder ob ich was ich beibringe. Und das ist ja ein bisschen so die Wurzel damals von Fritz und Fertig. Als ich mit 13 angefangen habe, Schachunterricht zu geben, kannte ich ja, also da hatte ich ja noch nicht studiert, ich hatte gar keine Ahnung von Methodik oder Didaktik. So habe ich überlegt, was kann man tun, dass es Kindern richtig Spaß bringt, was ich beibringe, und habe dann mit 13 angefangen, mir einen Lehrplan zu schreiben und irgendwie Methoden mir auszudenken, und ich war sicher, dass ich Methoden erfunden hatte, bis ich dann später studiert habe und festgestellt habe, gibt's alles schon, dann konnte ich sie benennen, aber ich finde, das ist ein wahnsinnig guter Zugang zur Pädagogik, wenn man selber sich darüber Gedanken macht, wie bringt man Kindern Sachen gut bei, und das gilt bis heute. Wenn ich einen guten Unterricht mache und dann ist es ganz egal, in welchem Fach oder ob ich Schach beibringe, dann kommt es bei vielen Kindern gut an. Und wenn ich das nicht mache, dann eben nicht so. Und dazu gehört dann natürlich auch, dass Kinder sich unterschiedlich interessieren. Aber ich glaube, ein richtig guter Schachunterricht kann schon ziemlich viele Kinder fangen.
Und der Walter Rädler ist hier Zuschauer und er wirft noch ein, dass du den Schulschachkongress in Hamburg im November ist der, glaube ich, mitveranstaltest.
Ja.
Was ist da, was kann man da erwarten?
Hallo Walter erstmal. Ja, ich war viele Jahre ja im AK Schulschach der Deutschen Schachjugend, unter anderem mit Walter Rittler, aber auch mit Kirsten Siebert, Simon Martin Klaus, Christian Goldschmidt, also viele Menschen, mit denen wir das viele Jahre zusammen gemacht haben, also Patrick Wieber auch dabei. Und Walter hatte irgendwann die großartige Idee, so einen Schulschachkongress zu entwerfen. Und wir haben den dann damals in Vatterstetten durchgeführt und ja, der war super erfolgreich und es war ganz toll und ich durfte dann den dritten Schulschachkongress in Hamburg machen und der ist über die Jahre immer weiter gewachsen. Es gibt ein fantastisches Programm für Lehrkräfte dort, aber auch für Schachtrainerinnen und Trainer und dieses Jahr richten wir den in Hamburg aus, also nach 15 Jahren kommt er wieder nach Hamburg und wir freuen uns da wahnsinnig drauf, im November möglichst ganz Deutschland zu begrüßen und zu zeigen, wie Schulschach in Hamburg gemacht wird. Und ich bin sicher, dass Walter und das ganze Team, Jörg Schulz ist auch dabei, tolle Referentinnen und Referenten zusammenbringen wird. Ich werde da auch was machen. Ich habe versprochen, vor vielen Jahren habe ich immer Schach zum Schwitzen in der Turnhalle angeboten, dass ich das wieder anbieten werde. Und das wird sicher sehr cool. Schach zum Schwitzen ist mal entstanden in Hamburg. Gibt es Fachausschüsse für verschiedene Sportarten und immer einmal im Monat darf ein Fachausschuss die Turnhalle benutzen des Landesinstituts für Lehrerfortbildung. Und dann kriegten wir eine Mail und mir wurde geschrieben, naja, Schach verzichtet ja seit Jahren drauf auf die Turnhalle. Da habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall verzichten wir drauf. Wir machen da Schach zum Schwitzen. Und dann saß ich da und dachte, verdammt, was machen wir denn da? Und da habe ich mir mit ein paar Freunden zusammen ganz viele Sachen ausgedacht, so Trampolinschach und Hockeyschach und Powerschach, wo man so einen Medizinball in der Hand hält und man muss ihn immer wegwerfen und das ist dann die Bedenkzeit des Gegners. In der Zeit, in der er den Medizinball wiederholt, habe ich Zeit nachzudenken. Dann ist man völlig fertig. Am Ende legt man den Medizinball auch nur noch so einen Meter weg, weil keiner mehr laufen kann. Und das werden wir im November auch ausprobieren, mal wieder Schach zum Schwitzen bei uns in der Turnhalle.
Ja, hört sich gut an. Ja, da habe ich ganz viele Assoziationen. Also dieses Unterwasserschach zum Beispiel, Walter schreibt es auch gerade. Oder es gibt auch dieses Konditionsschach. Man kann das sehr schön verbinden. Eine schachfremde Frage habe ich noch, und zwar habe ich gelesen oder auch gesehen in so einem kleinen Kinotrailer, dass du ja als Schulleiter ein Sabbatical gemacht hast und da seid ihr ganz kreativ herangegangen, um dich als Schulleiter in dieser Phase zu ersetzen. Fast schon irgendwie schockierend. Kannst du das mal näher beschreiben, was ihr da für verschiedene Phasen hattet? Und gleich die Frage dazu, bist du jetzt wieder fest im Sattel oder hat dich die KI ersetzt?
Ja, es war ja nicht nur die KI. Also es ist tatsächlich so, dass es ergänzend zu der Frage, die du vorhin gestellt hast, dass wir natürlich Schach bei uns an der Schule machen. Ich finde es allerdings immer ein bisschen schwierig, wenn der Schulleiter sein Hobby über eine Schule stülpt. So. Und unsere Schule, schon bevor ich vor 10 Jahren dort ankam am Alten Teichweg, macht halt ganz viele Film- und Kulturprojekte. So, und wir haben einen fantastischen Kulturagenten. Das Kulturagentenprogramm ist großartig. Das ist ein Mittlerprogramm zwischen Kunstschaffenden und Schule. Naja, und ich bin letztes Jahr, fast zur gleichen Zeit bin ich wiedergekommen, von Dezember bis März mit meiner Familie im Sabbatical in Neuseeland gewesen. Und unser Kulturagent fragte mich, ob ich nicht eigentlich das Herz der Schule, nämlich mein Schulbüro, für die Zeit als Bühne hergeben würde. Und das ist natürlich ziemlich ungewöhnlicher Wunsch, aber den wollte ich dann gerne erfüllen, habe dann mein Büro ausgeräumt und wer mich kennt und mein Chaos kennt, der weiß, das ist nicht ganz einfach. Ich habe es dann ausgeräumt und dann haben die einen Kunstgeldantrag in Hamburg gestellt, haben da ganz viel Geld für bekommen, um ein immersives Theaterprojekt zu machen. Das hieß das Machtvakuum. Wer füllt eigentlich dieses Vakuum im theatralen Sinne, wenn ich nicht da bin? Und da wurde, ohne es jemanden anzukündigen, also mein Stellvertreter und ein, zwei andere wussten auch Bescheid. Da wurde eine Wasserschildkröte als meine Nachfolgerin eingesetzt. Es wurde allerdings erstmal niemandem erzählt, dass es eine Wasserschildkröte ist. Es wurde auf unserer Homepage gemeldet mit einem Bild einer Schildkröte und alle dachten, es sei ein Platzhalter. Die Schildkröte wurde in meinem Büro in einem richtig großen und angemessenen, ich weiß gar nicht, ob das Terrarium heißt, gehalten und kam von einer anderen Schule dorthin. Ja, und an der Tür stand, machen Sie nicht so einen Stress, ich brauche ein bisschen Zeit, überlegen Sie lieber zweimal, ob Sie mich fragen. Und das war 2 Wochen lang war diese Schildkröte, die Schulleitung und alle Fragen mussten ihr gestellt werden und sie hatte dann immer ein bisschen Zeit, in die eine Richtung oder in die andere Richtung zu schwimmen. Und nach 2 Wochen ist sie aber dann zurückgetreten und hat gesagt, nee, das ist ihr alles zu stressig. Und danach sind 3 Grundschüler zur Schulleitung geworden und die haben gleich am ersten Tag Hausaufgaben abgeschafft, jeden Tag Pommes in der Kantine, was Mützen dürfen getragen werden. Also ein riesen Tohuwabohu bei uns im Kollegium. Und die haben aber 3 Wochen richtig durchgezogen, haben Verstecken im Leitungsflur gespielt und so weiter. Und nach 3 Wochen war es das, was du eben gesagt hast, dass die Schulaufsicht, die auch mitgespielt hat, an alle KollegInnen geschrieben hat, ja, ab jetzt, ihr seid die erste deutsche Schule, die von einer KI geleitet wird. Und an der Tür stand, ihr braucht mir nichts sagen, ihr braucht mich nicht fragen, ich weiß alles. Ich entscheide das und ich weiß, wie diese Schule geführt werden muss. Und viele unserer Schülerinnen und Schüler haben sich wirklich gut damit auseinandergesetzt, haben dann Fragen an die KI gestellt und die KI hat dann tatsächlich ihre Antworten gegeben. Und ich glaube, das ist dieses Tata-Projekt ist so einmalig, weil es mit der ganzen Schule und mit diesem Thema Macht so gespielt hat. Und wir haben jetzt am kommenden Dienstag, ein Jahr danach, präsentieren wir den Dokumentarfilm, den wir gedreht haben darüber, der dieses ganze Thema aufarbeitet. In Hamburg in der Bucerius Law School, also auch ein Ort der Macht. Und es kommt wirklich viele Kunstschaffende aus Hamburg, aus ganz Deutschland, Wissenschaftler, Pädagogen, Politik. Und wir wollen dieses Thema Macht in Schule unbedingt nochmal gesellschaftlich angucken, weil das ist etwas, das mich auch durch mein Leben trägt. Und das ist vielleicht auch ein Rückschluss auf diese Schulschacharbeit oder das, was ich meine, wenn ich sage, ich habe alles damals gelernt. Macht ist in Schule, Macht und Scham sind Dinge, die es sich lohnen anzugucken. Wir beschämen in Schulen wahnsinnig viele Kinder. Und das tut Schachjugendarbeit eigentlich nicht oder nicht so, wie Schulen das machen. Es gibt so viele Kinder, so viele Eltern, die sich in Schulen nicht reintrauen und die Angst haben, mit Lehrkräften zu sprechen. Und ich finde, das darf nicht sein. Und mein Motto ist ja auf der Suche nach dem guten Ort. Wie können wir Schulen zu guten Orten machen? Und da sind Jugendgruppen ganz gleich, ob das Kirchen oder Pfadfinder oder eben Schachjugendgruppen sind, so viel weiter, weil wir einfach viel besser mit Kindern in der freien Jugendarbeit umgehen, als wir das in Schulen machen. So. Und ja, und das wollen wir auf großer Bühne am Dienstag diskutieren. Und ich bin ganz sicher, dass ich dazu auch Geschichten aus der Schachzeit erzählen will. Weil damals habe ich immer gedacht, krass, wenn ich jetzt Lehrer werden würde, die Kinder, die ich im Schach unterrichte, die würden mir sofort glauben, ich hätte überhaupt gar keine Hierarchieprobleme. Da wäre auch nie jemand laut, sondern es wäre so, ich wäre einfach Björn und ich weiß ein bisschen mehr, weil ich vielleicht studiert habe oder weil ich irgendwie mir Gedanken gemacht habe und man würde mir zuhören und man würde mit mir diskutieren und ich würde mit den Kindern auch ganz anders umgehen, als ich später mit Schülerinnen und Schülern gemacht habe oder machen kann in üblicher Weise. So. Und ja, und ich glaube, das ist ein Thema von Schulen. Wie schaffen wir das, dass wir ja, Schulen zu guten Orten machen?
Ja, okay, ein sehr schönes Motto. Und du hast auch die Not zur Tugend gemacht in der Corona-Pandemie. Und hier habe ich mal ein Bild von dir. Da hast du dich als Showmaster betätigt. Und das hast du auch über die Schachwelt hinaus für ganz viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ohne dass wir das jetzt zu weit ausholen wollen, weil wir wollen ja noch über Schach reden, aber erzähl doch noch mal 1-2 Worte dazu.
Ja, auch das hat mit dieser Film- und Theatervergangenheit der Schule zu tun. Also wir sind ja eine Schule in einem der sozioökonomisch komplizierten Stadtteile in Hamburg. 80% der Kinder leben von Sozialleistungen und wir haben so ein Motto, das heißt Be Part, also alle sind ein Puzzlestein dieser Schule. Wir haben 1800 Schülerinnen und Schüler von der Grundschule bis zur Oberstufe. Und wie schaffen wir das alle immer zusammen zu sein? So, und da haben wir ganz viele Wege und uns ist das wichtig, Beziehungen gut zu gestalten. So, und dann kam die Pandemie und uns war klar, wir schaffen es richtig gut mit Online-Learning irgendwie Dinge beizubringen. Aber das ist überhaupt nicht der Kern von Schule. Der Kern von Schule ist doch, sich in den Pausen zu treffen oder auf Klassenreise zu fahren oder mit Leuten zu schnacken, all diese Sachen. Und dann haben wir überlegt, was tun wir? Es ist ja keiner mehr in dieser Schule. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, eine Late-Night-Show zu machen. Und zwar jeden Abend um 22 Uhr habe ich aus unserer Aula, da haben wir ein Studio aufgebaut, das sieht man hier sehr schön, haben wir gesendet. Und das war am Tag zum Teil vorher aufgenommen worden. Und um 22 Uhr haben wir live gesendet. Und das konnte man sich dann entweder live angucken oder am nächsten Morgen. Und da haben wir uns in die Kinderzimmer reingeschaltet. Wir haben die Kinder gebeten, uns Beiträge zu senden. Es waren Prominente zugeschaltet. Und es hatten ja auch alle Zeit in der Zeit. Also das heißt, jeder konnte eigentlich mitmachen und es haben dann irgendwie auch alle mitgemacht. Was weiß ich, Johannes B. Kerner hat den Spaß mitgemacht und hat die Sendung anstatt meiner selbst einmal anmoderiert. Und ich habe ihn dann aus dem Studio geworfen, habe gesagt, ist meine Show. Und also solche Dinge fanden da statt. Und es war total spannend, weil ich miterlebt habe, wie Presse oder wie Medien in Deutschland funktionieren. Also das wurde durch Zufall, durch die Tagesthemen entdeckt und gesendet und danach nahm es keinen Halten mehr. Wurde in ganz Deutschland, in allen Zeitungen, in allen Medien, in Österreich, in ganz Europa eigentlich über diese Sache berichtet. Und ja, es war spannend. Am Ende waren es 1600 Schülerinnen und Schülerbeiträge in der Sendung und wir haben da geweint und wir haben gelacht und wir haben die ersten 6 Wochen der Pandemie dort durchlebt. Und wenn man sich das anguckt, das kann man auf YouTube noch angucken, ist es auch eine fantastische Chronik dieser Zeit, auch wirklich aus dem Herzen einer dieser Brennpunkte, nämlich Schule, die ja in der Zeit wirklich gelitten hat. So. Und ja, es war sehr spannend und hat dann auch richtig viele Preise am Ende bekommen. So als Schule irgendwie die goldene Kamera und Grimme-Preis zu bekommen, das waren irgendwie große Überraschungen. Und ja, und ich habe bei all diesen Sachen gesagt, wir nehmen diese Preise wirklich stellvertretend an für ganz viele Lehrkräfte, die in dieser Zeit echt über sich hinausgewachsen sind oder auch andere Menschen, die diese Pandemie genutzt haben und wirklich für andere Menschen viel Gutes getan haben. Und da bin ich ganz sicher, dass wir einfach viel zeigen müssen, dass es viele tolle Leute gibt, die tolle Dinge für Menschen tun so und nicht immer so viel nörgeln und draufhauen auf alles und meckern, sondern sagen, nee, es gibt so viel richtig Gute. Eben auch Lehrerinnen und Lehrer.
Ja, absolut. Preise bekommen hast du, glaube ich, auch für das hier, nämlich Fritz und Fertig. Du hast das vorher schon erwähnt. Ich glaube, die meisten werden das kennen, eben als Möglichkeit für Kinder, sich an das Schach heranzutasten und mit diversen Spielen. Also ich erinnere mich immer an dieses Kloschüssel-Zerdeppern. Das fand ich sehr eingängig. Ja, wie kam das überhaupt zustande, dieses Fritz und Fertig? Da hat man ja nicht einfach mal so eine Idee und sagt, jetzt mache ich Fritz und Fertig. Wie lief das ab?
Ja, das ist, die Computerbild hat irgendwann mal geschrieben, es ist der einzige Evergreen der Schachcomputersoftware, Kindersoftware-Geschichte. Ist ja jetzt 25 Jahre fast alt.
Gibt auch ja, Bücher und alles Mögliche dazu, ne?
Ganz also, genau. Ganz genau.
Rätselblöcke und Pipapo.
Ja, wir versuchen es, also wir sind ja immer noch davon überzeugt, da sind viele richtig schöne Sachen drin, auch wenn die Software insgesamt natürlich gut gealtert ist. Ich habe damals Rainer Wolsin, den ich ja durch meinen Schachverein kannte, der mir selbst Schach beigebracht hat, als Geschäftsführer von Chessbase immer gesagt, ihr müsst ein Fritz für Kids machen. Und das war immer mein Name, macht ein Fritz für Kids. Und meine Idee ist, wir machen ein Adventure, in dem Kinder gar nicht merken, dass ihnen Schach erklärt wird und am Ende können sie Schach spielen. Und er konnte sich das gar nicht vorstellen. Er hat hier ein kleines Konzept geschrieben und er fand das super, aber man kann sowas auch gar nicht alleine bewerkstelligen, da braucht man viele Partner. Und irgendwann rief er mich an und sagte, oh, wir haben Terzio gefunden damals, ein ganz großer Softwareverlag für Kindersoftware. Und wir haben Jörg Hilbert, der Ritter Rost geschrieben hat, ja eins der tollsten Kinderbücher so in Deutschland. Und die interessieren sich dafür, du musst zur Buchmesse nach Frankfurt kommen und die überzeugen. Und das Spannende war, ich war gerade auf Schachreise, ich liebe ja Schach-Jugendreisen. Das war irgendwie meine 20. in Folge oder so. Wir sind jeden Herbst weggefahren und man schläft da ja nicht. Naja, und am letzten Tag musste ich halt früher irgendwie gehen, weil ich dann nach Frankfurt fahren musste. Und dann bin ich mit der Bahn gefahren. Ich weiß, dass ich keinen Sitzplatz hatte und irgendwo im Gang eingeschlafen bin. Und ich kam so völlig derangiert in Frankfurt an, habe mir dann irgendwie noch ein Jackett übergesetzt und dachte, das kann überhaupt nichts werden. So habe ich dann dahin gesetzt und habe irgendwie, ich glaube, das allererste Spiel, das ich erklärt habe, war Sutherland mit Sparpfennig. Also wenn man Pac-Man spielt, lernt man doch eigentlich auch, wie der Turm zieht. So. Und das hat alle total überzeugt. Und ich habe gesagt, lasst uns doch für alle Figuren solche Spiele erfinden. Man spielt Pac-Man, man spielt Kloschüssel zerdeppern und am Ende kann man Schach und dann machen wir noch so eine Muckibude für Hirngymnastik, wo noch jemand was erklärt. So. Und Jörg war total begeistert gleich, Jörg Hilbert, und seitdem sind wir auch wirklich gut befreundet. Und wir haben uns dann in Hamburg getroffen, es waren fantastische Treffen. Und also dieses Kloschüssel zerdeppern war ursprünglich, wollte ich Luftballons zerschießen machen. So. Und er hat ja immer so fantastische Ideen, dass er sagt, nee, das müssen Kloschüsseln sein. So, und da haben wir ja, Fritz und Fertig dann erfunden. Und es war so spannend, weil ich dann gefragt habe, naja, wie oft wird denn so ein Programm verkauft? So, dann haben die gesagt, naja, was weiß ich, 5000 Mal oder so, ist halt ein Nischenprodukt. So. Naja, und dann war es ja so, es kam raus und dann kam die PISA-Studie und manchmal hat man ja auch ein bisschen Glück, dass gerade so Computerspiele sehr verpönt waren. Kinder wollten aber weiter Computer spielen, Eltern wollten, dass sie was Vernünftiges machen und dann war Fritz und Fertig erste Wahl und dann haben wir ja gleich den Deutschen Computerspielepreis und den Tommy und all solche Preise gewonnen und mittlerweile, ich glaube, es ist 500.000 Mal weltweit verkauft worden und ins 20 Sprachen übersetzt worden. Und das ist natürlich irgendwie ein schönes Gefühl zu wissen, dass auch russische Kinder nach den eigenen Ideen Schach lernen. So. Und manche Begriffe, wenn ich auf Schachturnieren bin, freue ich mich total, wenn die Kinder sagen, oh, ich muss jetzt hier einknasten oder Lochade oder solche Sachen, die wir da Treppenmatt, genau. Also, dass solche Sachen dann so übernommen werden, das finde ich irgendwie total schön. Oder Stierkopf. Also auch so eine, der Stierkopf.
Schau mal.
Ja, wunderbar, der Stierkopf. Ja, das ist so lustig, weil ich auf Kinderturnieren ganz oft erlebe, dass beide den Stierkopf machen und das macht natürlich gar keinen Sinn, weil man dann vergisst, was der Gegenspieler macht. Ja, aber das ist auch eine Idee von Jörg, da ich gesagt habe, also wenn man beibringen möchte, wie eine Öffnung sich entwickelt wird, wäre das cool, einfach so als Musterstellung. Wie sollten die Figuren perfekterweise stehen? Und hat Jörg gleich gesagt, naja, das sieht doch einfach aus wie ein Stierkopf. So, und so ist der Stierkopf entstanden, der auch in den Schachsprachgebrauch übernommen wurde, ja.
Ja, und das Einknasten, das ist doch das Matt mit König und Turm gegen
genau.
König,
ne? Ja, genau.
Ja, und Treppenmatt habt ihr auch erfunden, ja?
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das gab es vorher schon. Aber wir haben dann diese Treppe aufgezeichnet, so, und ja, genau. Ja, es verwischen sich auch ein bisschen die Gedanken, was dann immer zuerst da war. So, aber ja, wir haben versucht dann, und es ist so schön, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht aus dem Schach kommen, weil die irgendwie so tolle Bilder sehen in den Dingen. So, ich habe dann, wir saßen immer an einem Tisch rum, die Programmierer und die Grafiker und Jörg und Matthias Feiß, der das für Chessbase programmiert hat. Und ja, und ich habe dann immer erklärt, was ich will und musste denen das ja auch erstmal beibringen, weil sie alle gar kein Schach spielen konnten. Und das war super lustig. Also wir haben dann auch tatsächlich irgendwann selber Kekse gekauft, weil ich ganz oft Kekse als Beispiel genommen habe, gesagt, ja, hier sind Kekse und die muss man schlagen, muss man das machen und so. Und dann haben sie Kekse aus der Küche geholt und da lag mein Schachbrett mit Keksen und dann habe ich denen Schach beigebracht und dann haben wir dieses Programm uns ausgedacht. So. Und für Matthias Feist war das so wahnsinnig schwierig. Der musste ja diese Fritz-Engine so programmieren, dass sie intelligente Fehler macht, weil die schenkt ja in bestimmten Stellungen einfach ab. Also, weil die sagt einfach, ja, ist eh verloren und dann kann ich auch ziehen, was ich will. Aber sie sollte ja möglichst trickreich spielen. Also, sie sollte ja versuchen, Züge zu machen, damit der Gegner noch Fehler machen kann. So, aber das kann eine Engine ja erstmal nicht. Und na, ich weiß, dass wir total lange mal bei, ja genau, man sollte mit dem König den gegnerischen Thron erobern. Jeder hat einen Thron und man musste auf den gegnerischen Thron. Also zwei Könige gegeneinander. Das kann eine Engine ja einfach überhaupt nicht, weil warum sollte sie mit dem König irgendwo hinlaufen? Und es funktionierte nicht. Und ich weiß, dass ich dann irgendwie nachts davon geträumt habe und nächsten Morgen Matthias Feist anrief und meint, ich kann überhaupt nicht programmieren, aber ich habe mal aufgeschrieben, wie ich es programmieren würde. Und hatte dann, wenn A, dann B, dann C und dachte, oh Gott, der spricht nie wieder mit mir. Und dann meinte er, doch, das ist richtig gut, so machen wir das. Und dann hat das funktioniert. Und er sagte hinterher, er hat es dann ins richtige Fritz auch nochmal eingebaut, weil vielleicht kann man damit doch nochmal jemanden reinlegen, so in dem Programm. Also das war eine total spannende Zeit, ja. Und ich finde, dass das Programm, ich nutze das auch im Schachunterricht, wenn ich das mache, immer noch einzelne Elemente, da sind einfach richtig tolle Übungen drin. Und ja, und jetzt habe ich vor einigen Jahren ja dazu ein didaktisches Material erstellt, also dieses Schacharbeitsheft für Lehrkräfte. Und ich wollte einmal ein Schacharbeitsheft herstellen, das so meine Idee von gutem Unterricht widerspiegelt. Also das schafft irgendwie offenen Unterricht, hat verschiedene Lerneingänge, hat verschiedene Spielvorschläge. Das gibt es einmal für Lehrkräfte und das Arbeitsheft für Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, zusammen mit dem Programm ist das auch immer noch heute ein wirklich ein solides Instrument, um Schach beizubringen.
Ja, prima. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr bekannt und über Jahrzehnte, wie du sagst, genutzt. Du hast aber auch ich sag mal so für Erwachsene oder für stärkere Schachspieler Material produziert. Und hier habe ich jetzt ein Beispiel, ein Eröffnungstrainer zum Damengambit zusammen mit Frank Lamprecht. Das ist auch der, der mit Carsten Müller diese Endspielbücher geschrieben hat, ne? Also wieso Damengambit und wie stark oder wie seriös ist eigentlich dein eigenes Schach?
Ja, das müssen andere beurteilen. Also also seriös ist es eigentlich nie.
Das Damengambit ist seriös.
Das Damengambit ist seriös. Also dieses Programm ist seriös. Vielleicht auch dazu, das ist eine Zeit, eigentlich eine Vor-YouTube-Zeit, bevor jeder diese Aufnahmen machen konnte. Also jetzt gibt es ja 1000 Tutorials, aber ich weiß, dass damals wurde mir gezeigt bei Chessbase, gab es die Möglichkeit, sich zu filmen und auf dem Brett gleichzeitig zu ziehen. Und ich habe ganz viel damit experimentiert und habe auch ganz viel Schachanfängerkram gemacht, also Schacheröffnung, Mittelspiel und so weiter, aber wirklich auf dem Niveau, ich kann noch kein Schach und ich möchte das lernen und das habe ich für Erwachsene gemacht. Und dann haben wir überlegt, okay, kann man das eben auch für stärkere Spielerinnen und Spieler machen und da bin ich nicht ganz der Richtige, um das zu zeigen. Meine höchste DWZ, die ich jeweils hatte, war irgendwie 2000 oder so. Genau, also es reicht, um irgendwie in der Bezirksliga in Hamburg zu spielen, aber eben nicht, um irgendwie Schachsoftware aufzunehmen. So, und Frank, der ja mit Carsten Müller diese tollen Endspielsachen gemacht hat, den ich schon sehr lange kenne, mit dem zusammen, dem habe ich gefragt, ob er nicht Lust hätte, in so einem Duo mit mir Schacheröffnung beizubringen, weil ich bin wahnsinnig schlecht in der Eröffnung, ich kann mir das immer nicht merken und ich verstehe das auch alles immer nicht und ich spiele auch komische Eröffnungen. Und dann hat Frank gesagt, ja, okay, er bereitet sich drauf vor und wir machen so eine Lehrer-Schüler-Situation. Also er bringt es mir bei und ich stelle dann so Fragen, okay, Warum man das so macht. Ja. Und also die Idee war total gut und wir haben das auch gemacht und ich finde, das ist auch ganz schön geworden. Aber insgesamt war ich, ich glaube, ich bin besser geeignet dazu, Kindern und Jugendlichen Schach beizubringen als richtigen, ambitionierten Vereinstrainern. Ich weiß gar nicht, ob mir dann immer die richtigen Fragen einfallen und Eröffnung finde ich sowieso irgendwie kompliziert für mich. Und dann haben wir da nach einer Folge aufgehört. Eigentlich wollten wir mehrere Eröffnungen aufarbeiten. Ich glaube, Französisch hatten wir schon vorbereitet, aber haben das gar nicht mehr aufgenommen. Und dann haben das auch wahnsinnig viele Leute ja überall gemacht. Und es gibt ganz tolle, wirklich ganz tolle Software, ja, bei Chessbase auch und überall.
Um sich das anzusehen. Es kann ja nicht alles Gold werden, was man anfasst. Wie sieht es denn aus bei deinem nächsten Produkt? Das ist der Methodenkoffer der deutschen Schachjugend. Ich glaube, über den wolltest du auch sprechen. Ne? Hast du auf LinkedIn geschrieben, also der bedeutet ja auch was.
Der bedeutet mir wirklich sehr viel. Walter ist ja auch dabei, der auch mitgedacht hat. Ja, das ist dieser wirklich hochkreative Fachausschuss Schach, also der AK Schulschach der deutschen Schachjugend. Wir haben uns viele tolle Sachen ausgedacht. Und bis heute ist es ja so, dass es in Deutschland keinen Lehrplan gibt für Schulen. Also wenn ich in der deutschen Schachjugend oder auch im deutschen Schach noch irgendwie was zu sagen hätte, würde ich sagen, lasst uns doch mal für ganz Deutschland einen Schachlehrplan erstellen, den möglichst alle Vereine nutzen. Und das, was ich vorhin erzählt habe, dass Schachtraining einfach richtig viel Spaß machen soll, mangelt ja oft daran, man hat ja entweder Schachschulen, wo Lehrkräfte sich tolle Methoden ausdenken, aber vielleicht schachlich nicht so stark sind, oder man hat Schachtrainerinnen und Schachtrainer, die richtig viel Spielstärke mitbringen, aber die nicht immer ganz große Methodenkompetenz haben. Und das ist jetzt pauschal gesagt, weil ich kenne ganz viele richtig gute Schachtrainerinnen, die tolle Methoden benutzen. Aber wir haben gesagt, lass uns doch mal alle Methoden zusammentragen, die uns einfallen. Und da waren Patrick Wiebe und Kirsten Siebert damals und wir haben uns zusammengesetzt und haben alles mal aufgeschrieben, von Kartenschach über Dominoschach, über Lernkonzerte, ich glaube, es sind 170 Methoden geworden. So. Und wir haben den ersten Methodenkoffer wirklich zusammengebastelt, also haben im Baumarkt Koffer gekauft und haben Sachen selbst ausgeschnitten. Ich weiß, dass Kirsten da alles Mögliche gemacht hat. Und dann musste dieser Koffer, ich glaube, 150 Euro oder so kosten. Und haben gesagt, naja gut, wenn wir 10 Stück davon verkaufen, super. Und ich glaube, es sind am Ende 200 oder so verkauft worden. Also, dass richtig viele Schulen diese Koffer benutzt haben. So.
Gibt es den immer noch, den Koffer zu kaufen?
Das muss ich Walter mal fragen. Also ich weiß nicht, ich hoffe das, weil der ist ein unglaublicher Schatz, was wir da an Dingen zusammengestellt haben. Und ich würde mir das wünschen. Ich weiß, dass dann irgendwann eine zweite Auflage aufgebaut wurde. Und wir haben in der Zeit in Hamburg ja eine ganz tolle Kooperation mit der Bank, mit Barclays gehabt. Und die haben gesagt, ja, sie unterstützen nicht nur den Schulschachkongress, sondern auch diesen Koffer und haben dann, glaube ich, 200 Koffer oder so gekauft und haben dazu noch, haben wir weitere produziert. Genau. Also ich weiß, dass ich noch welche im Keller habe, weil wir die damals dann gekauft haben. Und immer, wenn junge Schachtrainer bei uns irgendwie einen Preis bekommen, dann gebe ich denen diesen Koffer, weil da einfach, also da steckt so viel Idee drin und wir haben, also man kann die Dinge einmal benutzen, so auf verschiedenen Spielstärken, aber man kann die Methode halt sofort übertragen auf jede Spielstärke, so. Und das, eine Schreibkonferenz zum Beispiel, dass man ein Schachbrett aufbaut und alle dürfen nicht reden, sondern nur Züge aufschreiben und alle dürfen nur auf einen Zettel schreiben und so, ist total spannend, was dabei passiert. Oder dass man sich in die Figuren hineinversetzt und ein Theaterstück für die Figuren schreibt. Der Turm schreibt so, ja, ich hätte jetzt richtig Lust, irgendwie diesen Bauern zu schlagen, aber du Pferd stehst mir irgendwie im Weg, geh doch mal weg. Und das Pferd sagt, ja, ist ja gut, aber wo soll ich hin? Und dann sagt die Dame, ah, ich mach dir Platz. Und Kinder lieben das total und verstehen sofort, wenn sie, also sie müssen die Partien richtig durchdringen, damit sie solche kleinen Theaterstücke schreiben können. So. Und das sind natürlich unterschiedlichste Methoden, manche für den Alltag, manche, um ab und zu mal coole Sachen zu machen. Aber insgesamt würde ich das jedem noch heute ans Herz legen, wenn man an so einen Methodenkoffer kommt, den sich zu besorgen.
Okay, das haben alle gehört. Und es klingt ja auch so, dass da jede Menge Inspiration drin steckt. Ein anderes Thema, über das wir unbedingt auch noch sprechen müssen, ich habe hier mal ein Bild gezeigt, ist das großartige Alsterufer-Turnier. Und ich bin ja im Organisationskomitee vom Grenke-Schachturnier und ich muss immer aufpassen, dass ich nicht schreibe, das größte Schachturnier der Welt, weil das Alsterufer-Turnier ist ja ein noch größeres Schachturnier der Welt und deswegen schreibe ich immer das größte Open der Welt, weil hier ist ja kein Open, das dürfen ja nur Hamburger Schüler mitmachen. Wie viele Hamburger Schüler habt ihr denn da zu diesem Turnier oder könnt ihr jedes Jahr gewinnen oder was war der Rekord und was hat es überhaupt mit diesem Turnier auf sich?
Ja, das mit dem Grenke oben ist mir auch schon aufgefallen, weil letztes Jahr gab es sogar ein Plakat, das größte Schachturnier der Welt und da dachte ich, na gut, ich will das mal gönnen, weil tatsächlich ist das Alsterufer-Turnier ja eigentlich eine Schachaktion und gar kein großes Turnier, auch wenn wir so im irgendwie Guinness-Buch drinstehen. Ich finde, was Grenke da macht, ist fantastisch. Das ist, trägt den Namen wirklich dann auch zurecht als großes Schachturnier. Seit 1958, da haben sich damals Lehrkräfte, der Fachausschuss Schach, glaube ich, damals schon in Hamburg ausgedacht, wie man Schulschach weiter steigern kann. Da war das Schulschach ja so gerade in den ersten Zügen in Hamburg, dieses selbstorganisierte Schulschach durch Schülerinnen und Schüler. Und da wurde das Turnier rechtes gegen linkes Alsterufer ausgedacht und seit 1958 mit wenigen Ausnahmen hat es jedes Jahr stattgefunden. Und man zieht, auch das ist für so einen Geografen wie mich schwer zu verstehen, aber es ist so, man zieht eine Linie von der Alstermündung nach unten und guckt dann drauf und sagt, das eine ist die rechte Seite und das andere ist die linke Seite, nichts mit westlich und östlich. Und und so gibt es seit 1958 dieses Turnier und es hat stabil um die 2.000, 3.000 Teilnehmende gehabt in den letzten Jahrzehnten. Und 2019 haben wir, weil wir unseren eigenen Rekord von 1988, glaube ich, brechen wollten, 4.200 irgendwas Teilnehmer gehabt. Und es war so, es fand immer im Kongresszentrum Hamburg statt. Und das wurde irgendwann für 10 Jahre für Renovierungsarbeiten geschlossen. Und da hat der damalige Geschäftsführer von Barclays gesagt, pass mal auf, für die Zeit zieht ihr in Hamburg in die größte Sporthalle, in die größte Veranstaltungshalle, die ihr habt, in die Barclay Arena. Und da machen wir ein richtig krasses Event draus. Ihr müsst aber dafür den Weltrekord holen. Da haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und haben aber festgestellt, dass in die Barclay Arena, wenn man jeden Platz auch im Umlauf überall mit Schachbrettern vollpflastert, nur für 3.600 Bretter ausgelegt ist. Und da haben wir noch ein Zusatzzelt vor der Arena aufgestellt und haben dann dadurch den Rekord brechen können mit 4.200 irgendwas. Und Das haben wir 4, 5 Jahre in dieser Arena gemacht. Es war ein unglaubliches Erlebnis, dass Schachs in so eine Sportarena oder in so eine Veranstaltungsarena reingeht. Dann kam Corona, dann fiel es 1, 2 Mal aus und wir haben gesagt, okay, damit es überhaupt wieder stattfinden kann, müssen wir es eigentlich Open Air machen. Und in Hamburg gibt es natürlich viele Orte, wo man es machen kann, aber der am meisten hermacht, weil das Rathaus wirklich sehr, sehr schön ist, ist der Rathausmarkt. Und jetzt machen wir es seit 4 Jahren auf dem Hamburger Rathausmarkt und hatten ja immer so 3.600 Teilnehmer. Und damit ist ehrlicherweise auch der Rathausmarkt voll. Wir müssten in 2 Schichten spielen, um größer zu werden. Wir haben uns für 2028, wo wir dann ja Jubiläum haben, gesagt, naja, da überlegen wir uns nochmal was, dass wir nochmal versuchen, unseren Rekord zu brechen. Aber ja, seitdem findet es Open Air statt und die Bilder sind natürlich gigantisch. Also wenn dann Kinder mit ihren Schulen dahin kommen, alle mit Schul-T-Shirts und wir haben traditionell gutes Wetter, ist ja in Hamburg sowieso immer gutes Wetter. Und von daher sieht man hier auf dem Bild ja auch, ist das ein ganz tolles Event. Und es ist ja tatsächlich so, der schachliche Wirt ist deshalb groß, weil es für viele das allererste Schachturnier ist, dass sie mitspielen. Viele geraten hinterher in so eine, gehen dann in die Schach-AG oder so und man kann da einfach mitspielen und man erlebt ganz viel Schach. Es kommen tolle Simultanspieler, wir haben immer ein tolles Rahmenprogramm, es gibt ein Schachrätsel und man spielt mit seiner Schule genau eine Partie gegen eine andere Schule und der Wettbewerb ist einfach, macht links oder rechts mehr Punkte. So, und am Ende gewinnt meistens links, obwohl in den letzten 10 Jahren war es ein bisschen ausgeglichen. Naja, und dann wird der Endstand, wird dann gesagt, wird dann nicht verraten, ob links oder rechts gewinnt und wir teilen dann die Kinder auf, die einen gehen nach rechts, die anderen gehen nach links und dann sagt immer meist unsere Senatorin aus Hamburg, unsere Kultusministerin, sagt dann, ob links oder rechts gewonnen hat und dann gibt es natürlich großen Jubel auf der rechten oder linken Seite und dann wird immer noch eine Schule ausgelost, die möglichst hoch gewonnen hat, meist 8-0, die dann stellvertretend für das Alsterufer diesen Pokal, diesen riesen Europapokal mit nach Hause nimmt. So, und der wird am Anfang auch reingetragen zur Musik und alle müssen aufstehen und es gibt den Eröffnungszug. Also das ist schon ein sehr klassisches und wirklich wunderschönes Event, das man sich gut mal angucken kann. Klar, und der schachliche Wert ist, also es ist kein ausgespieltes Schachturnier, aber für viele, für mich selbst auch übrigens, ich habe 1982 zum ersten Mal da mitgespielt, ist das einfach ein toller Moment und man hat dann wahnsinnig viel Lust, hinterher Schach zu spielen.
Ja, also großartig und das ist ja auch eine Erinnerung dann für die Kinder, ne? Da denkt man ja sein ganzes Leben dran, wenn man da einmal mitgespielt hat und die ganze Atmosphäre.
Ja, ich selber habe 82 das erste Mal gespielt und habe dann die ganze Schulzeit durch mitgespielt und habe 9 Mal in Folge verloren.
Oh.
Ich musste in meinem ersten Brett da meiner und habe dann immer gegen die stärksten Jugendlichen Hamburgs gespielt und hatte dann immer keine Chance oder habe mich da auch nicht konzentrieren können richtig. Fand das Event aber trotzdem richtig cool und wollte immer so eine Urkunde bekommen, weil nur die Sieger kriegen so eine Siegerurkunde, habe die aber nie bekommen. Und dann seit 2002 oder so richte ich das ja mit aus und seit 2008, glaube ich, als Hauptorganisator. Und seit 3 Jahren spielt mein Sohn mit, der gar nicht so viel Interesse am Schach, also am Schach irgendwie schon, aber im Schachverein nicht hat und gewinnt jedes Jahr, um mir jedes Mal seine Urkunden zu zeigen. Und ich denke jedes Mal, das finde ich super schön, dass er die Urkunden gewinnt. Und es zeigt aber wirklich, dass alle mitspielen können und dass das wahnsinnig motiviert. Mittlerweile gibt es auch Medaillen und so. Und ist ein tolles, tolles Turnier.
Ja, wir haben hier noch ein Feedback. Das möchte ich dir einfach nicht vorenthalten. Das ist Rüdiger schreibt, lieber Michael, eure Gespräche sind immer sehr inspirierend, aber Björn Lengvenus hat eine neue Stufe der Inspiration erreicht bei jedem Thema, das er anspricht.
Also das, oh, vielen Dank. Das
geht doch munter wie Öl, oder?
Oh, ja, das, vielen, vielen Dank.
Ja. Lob aber ist passt, immer gut. Aber es passt ein bisschen oder wolltest du noch was dazu sagen?
Ich wollte nicht. Ja, ich finde, das ist immer so schön. Ich selber sitze manchmal davor, wenn ich von Menschen inspiriert bin oder toll finde, was die sagen und denke jedes Mal, okay, die hören das wahrscheinlich 100.000 Mal, aber überwinde mich dann ganz oft, so nette Sachen zu sagen und ich stelle fest, auch bei mir, dass Lob einfach wahnsinnig gut tut und wenn alle, die hier zuhören, einfach morgen durch die Welt gehen und 2, 3 Leute loben für Sachen, die sie wirklich cool gemacht haben, ich glaube, dass das dass uns das allen helfen würde, ja.
Jetzt hast du uns schon wieder inspiriert, obwohl es doch, obwohl es doch eigentlich ein Dank sein sollte an dich, ja. Aber nicht nur Rüdiger und ich fühlen uns inspiriert, sondern auch der Stern, der dich deswegen hier auch sogar aufs Titelblatt genommen hat. 50 Deutsche, die uns Hoffnung machen. Ja, ist das für dich auch irgendwie, also berührt dich das oder sagst du ja, wir bräuchten viel mehr davon? Das ist jetzt kein Widerspruch, aber was hat es in dir ausgelöst, diese Ehrung?
Erstmal ist es natürlich fantastisch, wenn man einmal im Leben auf dem Sterntitelbild mit Florian Wirtz zusammen ist. Das hat mich als Fußballfan natürlich total begeistert.
Wo ist der denn hier? Den sehe ich gar nicht.
Ja, da ganz unten in der Mitte.
Ah, ja, ja, hier rechts von dieser Dame, ja, die mir jetzt auch nichts sagt. Aber
genau. Also da sind richtig tolle Leute drauf. Und das ist genau das Gleiche, was Sie vorhin gesagt haben. Also das ehrt mich wahnsinnig. Und ich finde, bei solchen Sachen ist man ja immer stellvertretend für tausend andere Menschen, die genannt werden. Aber dass ein Schulleiter genannt wird, der irgendwie seine Sache gerne macht und ganz gut macht, das ist doch irgendwie schön. Also ich werde im Podcast ganz oft gefragt, in so Bildungspodcasts, wenn ich dabei bin, ich hätte auch gern so eine Lehrkraft oder so einen Schulleiter wie dich gehabt. Und ich finde, das ist so typisch, dass wann immer wir Geschichten über Schule erzählen, dass wir dann von dem Physiklehrer erzählen, der mir den Schlüsselbund geworfen hat. Also wir erzählen ja immer von unseren schlechten Lehrern, die wir erlebt haben. Mhm. So. Und ich finde, das sollten wir nicht tun. Denn wir alle sind jetzt, wo wir hier sitzen und zuhören oder reden oder auch durch die Welt gehen, von Menschen inspiriert worden und da waren auch Lehrkräfte dabei. Das heißt, wir hatten, und da wette ich, eigentlich alle auch richtig gute Lehrerinnen und Lehrer. So. Und lasst uns doch von denen erzählen, weil die haben das total verdient, die mit ganz viel Herz ihre Sache gemacht haben. Und deshalb erzähle ich wahnsinnig gern von meinen Schachtrainern, die ich früher hatte, von tollen Lehrkräften, die mich inspiriert haben. Und ja, und ich glaube, das wäre ein richtig guter Weg, wenn wir das weitermachen und einfach die Schlechten gar nicht so viel erwähnen. Und so ist es mit Schulen auch. Es wird so viel über Schulen gemeckert. Dabei, ich reise echt viel durch die Lande und gucke mir Schulen an und ich finde, es ist fantastisch, was es für tolle Schulen gibt und die sollten wir uns zum Vorbild machen und die nachmachen und Lehrkräfte als Motivation nehmen und wir sollten das eben auch abfeiern. Und wenn man dann auf so einem Titelbild vom Stern so gesehen wird, freut mich das natürlich wahnsinnig, weil das ist die Anerkennung, die irgendwie gut tut und die Ansporn ist für mich und vielleicht auch für andere und genau. Und ich finde es allemal schöner, als wieder irgendeine große Kritik aufs Titelbild zu drucken und wie alle Zeitungen eigentlich immer nur Furchtbares zu schreiben. Weil so ganz furchtbar ist es dann eben doch nicht alles.
Absolut, ja. Ja, wir kommen zu dem Teil Aktuelles. Und da haben wir zum Beispiel das Thema Kandidatenturnier auf Zypern, was ja jetzt hoffentlich nicht wegen der aktuellen Weltlage ausfällt, sondern trotzdem stattfindet. Zumindest hat der FIDE-Präsident oder FIDE-Generalsekretär das zum Ausdruck gebracht. Wirst du es auch verfolgen? Ich gehe mal davon aus, du drückst Matthias Blühbaum die Daumen. Kennst du ihn persönlich?
Nee, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Ich drücke ihm die Daumen, finde das sensationell, dass er sich da qualifiziert hat. Und ja, ich finde das super spannend und ich erwische mich dann immer dabei, dass ich tatsächlich mich dann doch gefangen nehmen lasse, wenn ich dann so eine Übertragung mir angucke und denke, es ist einfach doch mein Sport. Ich finde, Schach ist einfach so ein geiles Spiel. also tatsächlich spiele ich überhaupt nicht mehr viel Schach. Ich habe einfach ganz wenig Zeit und mich macht es auch ehrlicherweise nicht ganz glücklich, wenn man irgendwie müde ist und wir spielen in Hamburg mal Freitagabend die Wettkämpfe und dann spielt man gegen einen ausgeschlafenen Studenten oder Schüler und man spielt nicht im Traum seine Wertungszahl, die man mal gespielt hat. Und das finde ich meistens ganz schön frustrierend, wenn man dann irgendwie nach 4 Stunden den entscheidenden Fehler macht. Dann bin ich auch echt schlecht gelaunt und kann immer das ganze Wochenende ärgere ich mich dann darüber. Aber wenn ich dann so tolle Schachpartien angucke, dann bin ich immer dann doch gefangen und wenn es gute Moderatoren sind, die mir auch erklären, was irgendwie cool ist und gut ist, ist das spannend. Ja, bin ich dabei, gucke ich. Wir haben irgendwann mal sogar von der Zeit in unserem Schachclub so Public Viewings gemacht und haben die Partien so mit ganz vielen Leuten angeguckt. Mag ich auch. Schachspieler sind, also Kiebitze sind ja auch irgendwie herrlich. Also da braucht man ja auch nur auf die Kommentare von allen zu hören. Warum macht er nicht einfach den? Warum macht er nicht einfach? Ja, weil man da eine Figur verliert. So, fertig.
Ja, wenn man die Engine hat, ne, dann ist es auch immer offensichtlich.
Ja, das stimmt. Das ist sehr einfach geworden mittlerweile.
Ja. Ja. Wer sind denn deine Lieblingsmoderatoren?
Ach, weiß ich gar nicht. Also, ich weiß gar nicht, ob der das war. Ich habe Jan Gustafsson total gern gehört, wenn der Sachen erzählt und erklärt hat. Genau, ja.
Ja, das ist ja auch ein Hamburger.
Genau, den kenne ich eben auch richtig, richtig lange, als 10-Jährigen schon. Deshalb habe ich mich auch gefreut, Johnny zu treffen, den ich ja auch als Knirps in Hamburg bei Hamburger Meisterschaften noch erlebt hatte, als er da, ich glaube, als E-Jugendlicher noch gespielt hat und als ich auch noch eine Chance gegen ihn hatte.
Ja, tut mir leid. Dass er ja,
kein Problem. Also, man sieht sich immer ja überall.
Ja, ihr habt bestimmt noch irgendwann wieder die Möglichkeit, euch zu treffen. Ja, was habe ich noch? Die neue Serie über Magnus Carlsen und Hans Niemann. Ich habe hier mal ein Netflix-Bild eingeblendet. Ich finde, das ist richtig, richtig gut geworden hier mit diesem König, der die Trennlinie zwischen diesen beiden Gesichtern markiert. Wirst du es dir reinziehen oder ist das dir zu sehr, ich sag mal, ja, auf Klicks aus und auf Sensation?
Finde ich super, würde ich mir sofort reinziehen, aber ich muss gestehen, ich habe ja zwei kleine Kinder und wir haben keinen Netflix. Und ich will mich da auch möglichst lange von frei machen. Von daher bin ich, wenn ich irgendwann mal Netflix habe, werde ich sowieso mich abmelden müssen von dieser Welt, weil ich dann alle Serien, die da laufen, angucken werde. Und so ist es genau mit dieser Serie. Also ja, ich bin tatsächlich großer Magnus Carlsen-Fan. Finde das total spannend, was für eine Person das ist und wie der wie der auftritt und wie der Schach spannend gemacht hat. Also das muss ich wirklich sagen. Also was für ein krasser Spieler. Es war lustig, der war mal in Hamburg und ich kriegte einen Anruf, ob ich nicht meine Turnhalle irgendwie sonntags zur Verfügung stellen könnte, weil Magnus Carlsen hätte total Lust, es war Winter, irgendwie Fußball zu spielen. Und dann bin ich sofort in die Schule gefahren, habe gesagt, ja, ihr könnt kommen. Und dann hat Magnus Carlsen da irgendwie mit ganz vielen anderen Hamburger Schachspielern da Fußball gespielt und ich habe ihn dazu gucken können. Das war sehr spannend. Das kann er auch richtig gut.
Ja, und es gibt ja auch Kritik an ihm, zum Beispiel, dass er sich manchmal nicht so im Griff hat und dann irgendwie auf den Tisch haut oder dass er zu spät kommt zu seinen Partien sehr oft, wo manche dann sagen, ja, da fehlt ein bisschen der Respekt. Wie siehst du das?
Ach ja.
Du bist doch auch so ein Respektmensch eigentlich.
Ich bin totaler Respektmensch und das finde ich nicht gut. Aber am Ende ist Sport in der allerhöchsten Ebene ja auch immer Show, ne? Und es gibt also Charisma und Dinge und sich auch mal daneben zu benehmen und so, das finde ich irgendwie, das finde ich auch nicht cool, aber ja, am Ende mag ich das, wenn Menschen total authentisch sind, so, und wenn man auf den Tisch haut und sich ärgert und wenn man, also diese Sachen finde ich alle wirklich nicht schlimm, zu spät kommen finde ich doof, aber irgendwie ausrasten und sauer sein und ja, das zeigt ja irgendwie, dass er wahnsinnig ehrgeizig ist. Und ich weiß aus meinem Alltag, unsere Schule, an der ich Schulleiter bin, ist ja auch eine Elite-Schule des Sports mit wahnsinnig vielen Hochleistungsathleten. Und Ehrgeiz ist einfach der Antrieb, um großen Erfolg zu bekommen. Und es ist ja völlig klar, dass Menschen, die sehr, sehr ehrgeizig sind, auch sehr schlechte Verlierer sind. Also das ist ja auch irgendwie logisch. Ich glaube, ohne das ginge es gar nicht. Und dann mag ich das irgendwie, wenn Leute für eine Sache so kämpfen und dafür stehen und auch ja, ein Stück weit so genial sind, dass man es irgendwie nicht nachvollziehen kann. Also, und wenn wir die großen Schachspieler ankommen, Kasparov war ja nun auch kein einfacher Kerl oder ist kein einfacher Mensch, und trotzdem ist das ja ein wahnsinnig spannender Schachspieler und Mensch, der viel für diesen Sport eben auch getan hat.
Ja, ich mag Arnand und der ist eigentlich immer respektvoll. Das
absolut.
Bewundere ich.
Absolut. Na klar. Na klar. Ja, er ist ein toller Mensch und Typ, ja.
Gibt es jemand, der dich inspiriert hat, zu dem du aufgeguckt hast oder vielleicht immer noch aufguckst? Also Lehrer, vielleicht frühere Lehrer haben wir schon erwähnt, aber jetzt mal so aus der Schachwelt.
Also eins der ersten Bücher, die ich gelesen habe, war Nimzowitsch, mein System, also richtigen Schach. Und das fand ich total spannend. Also das hat mich an vielen Stellen inspiriert. Capablanca fand ich spannend. So, aber jetzt gar nicht sehr als Mensch, das weiß ich gar nicht ganz genau, sondern die Spielweise und die Sachen, die sie veröffentlicht haben. Ja, das mag ich ganz gerne, ja.
Schach ist ja auch zur Unterhaltung geworden, hast du ja gerade gesagt. Es gibt ja tatsächlich in Schweden so ein Schachfest irgendwie mit Judith Polga und Carlsen und Streamern und ja, richtig groß aufgezogen. Das hätte man vor 5 Jahren auch noch nicht gedacht, ne? Dass eine Schachparty, eine riesige Halle in Schweden, ich weiß nicht, wo genau das jetzt stattfindet, aber dass das Hallen füllen kann. Wir hatten ja auch diese Gotham-Chess-Touren in Europa. Hat sich schon einiges getan, ne?
Super guter Weg. Also das ist genau meins. Also mein Traum ist ja auch immer noch, ein Fußballstadion zu füllen, ne? Also ich bin ganz sicher, dass man einzelne Partien auch vor vielen Menschen übertragen könnte. So, und ich hatte früher mal die Idee, ob man nicht so einen Hamburger Club mal mietet, wo man irgendwie so enge Schachform findet, wo 2 gegeneinander Schach spielen mit Kopfhörern auf und über dem Brett hängt irgendwie eine Engine, die sagt, wer steht eigentlich gut. Und dann gibt es 2 Fanlager, die richtig reinschreien dürfen und auch mit Party, vielleicht auch mit Musik und so, also so ein richtiges, ja, so ein Schach-Event so. Und das mit dem Stadion, ich habe ja auch immer noch den Wunsch, ob man nicht mal mit, in Bremen machen wir ja auch diese Schach macht schlau auf dem Rathausmarkt da, also viele, viele Grundschüler spielen da ja auch Schach, ob man nicht mal Hamburg gegen Bremen an 1000 Brettern spielt, also 1000 Bremer Grundschüler, angeführt von Marco Bode, kommen nach Hamburg ins Millerntor-Stadion, da haben wir 1000 Schachbretter aufgebaut und da sitzen 1000 Hamburger Schachspieler aus der Grundschule und spielen dann gegen 1000 Bremer und am ersten Brett spielt vielleicht, keine Ahnung, Felix Magath gegen Marco Bode. Und die Bremer kommen, fahren bis Dammtor mit einem Schachzug und machen dann eine Demonstration bis zum Millerntor und spielen dann da. Also solche Ideen mag ich total gerne und in die Richtung geht das ja hier. Oder wir haben überlegt, ob wir den alten Elbtunnel nicht mal mieten und dann unter der Elbe einen riesen Simultan spielen oder so. Ich finde, so out of the box zu denken und irgendwie Schach anders zu inszenieren, macht einfach Spaß. Wir gehen ja auch ganz viel so in, also jetzt ja gar nicht mehr ganz so viel, früher, als Fritz und Fertig noch ganz ganz groß war, hab ich ja 10-mal im Jahr in Buchhäusern so Schach-Events gemacht. Und ich moderiere dann immer und alle sagen, ja, Schach interessiert ja erstmal keinen. Wenn wir dann aber moderieren und die Kinder da spielen und wir immer lauter werden und ich versuche das dann immer wie so ein Fußballreporter zu machen, ja, und er könnte durchziehen und die Dame, oh, Wahnsinn, und hier auf dem linken Flügel, der Bauer zieht durch und jetzt sieht man die Oberlippe kneten und so weiter. Wenn man das so moderiert und versucht, den Menschen klarzumachen, dann hat Schachspielende Kinder mit Moderation einen unglaublichen Anziehungswert. So. Und da sind wir ja mittlerweile schon, dass wir viele großartige Dinge im Schach machen, aber da kann Schach eben auch nochmal aus den Hinterzimmern raustreten und kann sich da richtig gut verkaufen und ist ja aber auch eine der Innensportarten im Moment, wenn ich das so einschätze.
Ja, absolut, sehr schön. Genau, in der Avicii-Halle ist es, schreibt Walter Rädler, richtig, ja. Also ich sehe schon, du hast da noch sehr viele Ideen und Inspirationen und ja, mit Blick auf die Uhr kommen wir zum letzten Teil des Talks. Ich werde noch ein paar Hinweise loswerden und du kannst dir in der Zwischenzeit schon mal überlegen, ob es noch irgendwas gibt, für das du gerne noch Werbung machen möchtest oder die Zuschauer noch begeistern möchtest. Nächste Woche geht's weiter mit dem Schachtalk mit Jonathan Reichel, auch bekannt als Orca Chess. Und Joni ist im Organisationsteam vom Grenke Schachfestival. Das heißt, wir werden eine ausführliche Vorschau auf Grenke machen. Dann natürlich noch der Hinweis auf den Chess Tigers Shop, chess-tigers.de. Wir haben einen neuen Shop-Bot, der euch mit KI durch die Produkte berät. Also das könnt ihr euch mal anschauen, ob das eine gute Beratung ist oder nicht. Dann gibt es noch einen Platz für das Schachwochenende in der zentralen Endrunde der Bundesliga vom 24. bis zum 26. April, wo man sich in einer exklusiven Gruppe im Hotel Adlon und natürlich im Willy-Brandt-Haus bei der Bundesliga live mit Spitzenschach versorgen lassen kann. Steve Bonhage macht Bilder von euch und auch Peter Leko wird als Stargast da sein und mit euch sprechen. Also noch ein Platz auf chesstigers.de unter Events ist das buchbar. Und für alle Schulschachfreunde hier, die hier zuhören, schon mal im Voraus, der baden-württembergische Schulschachpokal findet am 24. Juli in Deizisau statt. Für alle Bundesländer offen. Anmelden kann man sich schon auf der Homepage der Schachfreunde Deizisau. Da gibt es einen extra Menüpunkt dazu. So, ich bin am Ende mit meinen Hinweisen. Björn, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du noch loswerden möchtest?
Ja, vielleicht eine letzte Sache, weil ja viele Schachmenschen zuhören, die wahrscheinlich Jugendschach und Kinderschach in ihren Vereinen machen. Also das, was ich gesagt oder geschrieben habe, das ist wirklich wahr. Mich hat diese ganze Jugendschachzeit wahnsinnig inspiriert. Ich finde, da waren unheimlich tolle Jugendtrainer und Trainerinnen, die mir gesagt haben, alles ist möglich. Ich fand die Art, wie Menschen da miteinander umgegangen sind, die Reisen, die Spiele, das Schach, die Turniere, all das hat mich wirklich sehr gefangen genommen und ich versuche viel von dem, was ich da als Atmosphäre und Haltung erlebt habe, in den Schulalltag zu übertragen und deshalb meine ich das wirklich ernst. Ich finde, dass ihr alle in den Vereinen und in den Schulschachgruppen einen unglaublichen Job macht und ich würde mich sehr freuen, euch im November beim Schulschachkongress in Hamburg zu sehen und da mal die Hand zu schütteln und euch das persönlich zu sagen. Es ist eine unglaublich wertvolle Arbeit, die ihr für diese Gesellschaft und für die Kinder und Jugendlichen macht.
Prima, dann lasse ich das als letztes Wort so stehen. Schach, Schulen zu guten Orten machen, das Positive herausstellen und alles ist möglich. Vielen Dank, Björn, sehr inspirierend. Sehr gerne. Wünsche dir noch einen schönen Abend.
Wünsche ich allen auch, dir auch. Tschüss.
Tschüss. So.